Anna, wo bist du?
Hier, also hier hinten, unten.
Was machst du da?
Ich melk noch schnell die Lieselotte.
Ja, dann aber jetzt Rabotte hier. Wir müssen noch jäten, mulchen, die Hühner auf die andere Wiese und der Kompost macht sie auch nicht von alleine.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Ja, von wegen, hier ist heute eher eine Stunde Bauernhof.
Und zwar nicht irgendein Bauernhof, sondern das Gut und Bösel, der syntropische Agroforst-Landwirtschaftsbetrieb von Benedikt Bösel in Alt-Matlitz in Brandenburg.
Ab morgen Mittwoch, den 14. Juni, Schauplatz der Disney-Plus-Serie Farm Rebellion, die nicht quatscht, sondern macht, beziehungsweise Macher wie Benedikt und seine Crew auf dem Hof beim Machen zeigt. Wie muss die Nahrungsmittelgewinnung der Zukunft aussehen, wenn sie wirklich nachhaltig sein und die Umwelt nicht zerstören oder ausbeuten sollte?
Wir haben da für euch schon mal vorgeguckt in die Serie und waren tatsächlich einen Tag lang in Alt-Matlitz auf dem Hof, inmitten, ihr habt es gerade gehört, von Kühen, Kräutern und Kompost. Klingt fast ein bisschen wie eine RTL-Serie, oder?
Ich wollte gerade sagen.
Kühe, Kräuter und Kompost. So, unsere Gäste dazu sind eben jener Benedikt Bösel, mit dem wir gesprochen haben, und Auma Obama. Und ja, das ist wirklich seine Schwester. Könnt ihr gespannt sein.
Ja, dann tauschen wir noch die Gummistiefel gegen Superheldenstiefel. Wir gehen nämlich ins Kino mit euch, gleich zweimal in The Flash. Der nächste Comic-Helden-Filmversuch von DC und Asteroid City, das neueste Werk von Wes Anderson.
Los geht's auf Disney Plus in Farm Rebellion.
Für mich ist die Landwirtschaft der mit Abstand größte Hebel zum Lösen der großen Probleme unserer Zeit. Auf meiner Farm hier in Brandenburg haben wir mit extrem sandigen Böden zu kämpfen. Mein Team und ich suchen nach Methoden, wie wir auch in Zukunft noch Landwirtschaft betreiben können. Denn wenn es hier funktioniert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es überall funktioniert, relativ groß. Wir brauchen eine Rebellion. Nicht nur hier in Brandenburg, sondern auf der ganzen Welt.
Benedikt Bösel ist 38 Jahre alt und war 2022 Landwirt des Jahres. Das hat er uns übrigens gar nicht erzählt, der bescheidene Herr Bösel.
Klingt übrigens auch wie eine RTL-Serie.
Das habe ich gelesen. Landwirt des Jahres? Ja, das ist okay, jetzt sind wir echt nah an Bauer sucht Frau. Da wollen wir ganz schnell bitte wieder weg.
Bevor der Mann ist zweifacher Familienvater.
So, falsches Bild im Kopf bekommt. Und das Wichtige ist, dass Benedikt nicht Landwirt des Jahres geworden ist im vergangenen Jahr, weil er es geschafft hätte, 5000 Mastschweine in einem Hochregallager aus Stahl und Beton fett zu züchten, sondern weil er mit seinem Team auf dem Gut und Bösel wirklich alles anders macht.
Es gibt nämlich gar keine Massentierhaltung. Es gibt nur Hühner und Kühe, die das ganze Jahr über draußen sind und von dort von einer gigantischen Wiese zur nächsten wandern und die mit allem, was sie da eben so tun, dafür sorgen, dass die Qualität des Bodens extrem steigt. Da gehen wir später nochmal mit Benedikt mehr ins Detail. Auf jeden Fall geht es um die Vermeidung von Monokulturen, stattdessen darum, sinnvolle Pflanzen gemeinsam auf einem Feld anzubauen. Immer Kräuter, Büsche, Bäume und dazwischen Platz für Getreide oder was auch immer. Die Serie erklärt es sehr verständlich.
Das zeigt die Serie und das haben auch wir gezeigt bekommen auf dem Hof, nämlich von Renke in dem Fall. Das ist Benedikts Mann für genau diese Art des Kräuterbüsche-Bäume-Anbaus und wie das alles zusammengestellt wird und vor allem auch warum.
Also auf dieser Fläche hier haben wir ein Obst-Bären-System, wo später auch Hühner-Mobilställe noch integriert werden sollen. Und das Ganze hier ist ein sogenanntes syntropisches Agroforstsystem. Und wenn wir uns jetzt hier so eine Reihe angucken, dann haben wir einmal die frühsukzessionellen Gehölze. Die haben wir gepflanzt als zweijährige Gehölze. Das ist zum Beispiel der Sanddorn oder hier die Zitterpappel, hier die Birke, hier wieder ein Sanddorn, sodass wir hier zwei Höhenschichten haben. Das heißt, wir haben oben diese sogenannten Mutterbäume, nennen wir die. Darunter haben wir den Sanddorn. Und darunter haben wir noch eine Krautschicht. Und die ersten sozusagen 15 bis 20 Jahre haben wir dann hier eine Sanddornproduktion sozusagen. Also das ist die erste Cash Crop von diesem Feld. Nebenbei eine weitere Cash Crop, die man jetzt eigentlich ab nächstem Jahr hier gut integrieren könnte. Also ein weiteres Produkt des Systems könnten halt eben Hühner sein, die man mit Hühnermobilstellen hier hier durchrotiert. Und die, dadurch, dass das Ganze hier ja durch diese aneinandergereihten Baumstreifen ist, das Ganze hier eigentlich ein Waldrandhabitat, was eigentlich ideal für Hühner ist, weil sie da Schatten und Schutz vor Greifern haben und auch viel mehr Insekten, Bären und sonstige Sachen in den Baum reinfinden.
Ich dachte beim Gucken so ein bisschen, ehrlich, das sieht aus wie das Klimansland der Bauernhöfe. Nur muss man auch gleich dazu sagen, ohne das Ganze rumspacken und dafür mit lauter so 20- bis 40-jährigen enthusiastischen Menschen, die auch wirkliche Koryphäen auf ihrem jeweiligen landwirtschaftlichen Spezialgebiet sind und sehr genau wissen, was sie da tun. Und zwar, weil sie es halt ausprobieren seit Jahren und dann ganz genau dokumentieren, was halt wie gut oder auch halt mal nicht so gut funktioniert.
Eine Protagonistin haben sich die Showrunner auch noch gesucht und das sehr geschickt gemacht, finde ich, denn Benedikt und sein Team, die haben das ganze Jahr über auch Praktis, Hospis und andere Freiwillige, die da was lernen wollen, rausgepickt für die Serie hat sich das Filmteam Paula, die natürlich aus Berlin kommt.
Woher auch
und
sonst?
Jetzt ganz Klischee auch mal was total Nachhaltiges machen will.
Hast du dir das so vorgestellt? In der Scheiße sitzen bei den Hühnern und
dann siehst du die Leute da draußen, die sind mittlerweile die größte Motivation. Hier mit Menschen zusammenzuarbeiten, zu tanzen, zu lieben, das ist der Inbegriff von Leben.
Am Ende geht es um die Zukunft unserer Welt.
Wir verraten da extra nicht, wie Paula sich auf dem Hof schlägt, aber ich fand es genau wie du, sie macht eine sehr schöne und auch wichtige Position aus in der ganzen Frage um den ja im Augenblick wirklich schon wie die Sau durchs Dorf getriebenen Thema Nachhaltigkeit. Wie fandest du das, was du gesehen hast?
Also das, was ich gesehen habe, fand ich total gut. Mich hat das tatsächlich ein bisschen mal, das klingt so doof, ne, zum Nachdenken angeregt. Also das eigene Konsumverhalten nochmal überdacht, weil ja, und das ist mir vor allem auch dann auf dem Gut klar geworden, das, was wir, halt die Auswahl, die wir im Supermarkt haben, die ist halt so weit, dass sie sehr über das geht, was wir uns eigentlich leisten könnten.
Ja, ging mir tatsächlich genauso wie dir und ich bin ja Dorfkind. Ich komme ja von so einem ultra kleinen 2500 Einwohner Dorf. Allein bei uns in der Straße gab es 4 Bauernhöfe, also ich habe viel
Du hast Zeit. Quasi heute noch die Kuhscheiße am Schuh.
Ich habe sie klebt immer noch ein bisschen am Gummistiefel, ganz genau. Ich habe viel Landwirtschaft mitgenommen in meiner Kindheit, aber natürlich ganz anders. Da ging es wirklich darum, einmal im Jahr wurde gesät und dann wurde da entweder auf dem Feld Mais geerntet hinterher oder Korn, also Weizen oder Roggen oder sonst irgendwas. Hier ist der Ansatz ein ganz anderer. Und was ich halt mega finde, ist, dass das nicht so ein wissenschaftliches Labording ist und nach dem Motto hier die tollen Technologie-Deutschen haben natürlich wieder das Rad neu erfunden, sondern Benedikt schickt seine Leute rund um den Globus zu Menschen, die bereits an nachhaltigen Landwirtschaftsprojekten oder in nachhaltigen Landwirtschaftsbetrieben arbeiten. So hat er zum Beispiel Johannes, den Leiter seiner Baumschule, nach Brasilien geschickt, um dort von dem Guru in Sachen nachhaltige Waldaufforstung zu lernen. Ernst Götsch heißt der Typ, der wirklich wie der Grinch im Urwald lebt. Ich fand das super, ganz beeindruckender Typ. Also sehr cool, rumzureisen, zu gucken, wo wird ähnlich gedacht und gewirtschaftet. Auch zum Beispiel bei der kenianischen Organisation und Stiftung Sauti Kuu, gegründet von Auma Obama, eben der Schwester von Barack Obama. Warum Kenia? Weil die dort schon seit vielen Jahren mit furztrockenen Böden arbeiten müssen. Der Boden in Brandenburg ähnlich trocken mittlerweile schon ist, wie in Teilen von Kenia, auch wenn sich das absurd anhört, ist so. Also es ist super, ich habe das Gefühl, ich habe verstanden, warum alles an Nahrungsmittelgewinnung mit der Qualität des Bodens zusammenhängt, warum das wichtig ist und wie es eben auch gehen könnte, den Boden durch landwirtschaftliche Nutzung nicht völlig auszulaugen und jedes Mal völlig zu zerstören, dass wir den hinterher wieder mit Pestiziden und keine Ahnung was für Chemie vollpumpen müssen. Es klingt, wir waren eben schon bei abgedroschenen Formulierungen, aber ging mir auch so, als wir da waren, ich wäre auch am liebsten einfach direkt da geblieben, um mitzumachen. Ich finde das alles, was man sich da angucken kann, trotz des Hochglanzaspektes, den du genannt hast, ich finde das hochmotivierend.
Du hättest da auch sehr, sehr gut reingepasst. Ich war auch kurz davor, dich einfach auf der Weide loszulassen.
Das hätte niemand gemerkt.
Vielleicht, also unter den Kühen vielleicht doch, aber beim Team dann weniger, weil ich wirklich auch Wahnsinn fand, wie jung die alle waren, ja, und wie motiviert. Und dass sie da wirklich nach Brandenburg, also wir sprechen schon wirklich vom tiefsten Brandenburg. Wir haben zurück fast 2 Stunden gebraucht, weil wir im Stau standen. Also es ist wirklich irgendwie kurz vor der polnischen Grenze im Landkreis Oder-Spree-Alt-Martlitz hingefahren. Sind wir mit dem Podcar One, unserem mobilen Podcast-Einsatzwagen, müsst ihr euch vorstellen, ähnlich wie das Batmobil, nur so, für die Podcast-Produktion, auf dieses wirklich ultraschöne brandenburgische Gut mit seinen 1000 Hektar Nutzfläche und nochmal so viel an Forst. Wir haben unter einem schönen alten Baum geparkt und uns mit Benedikt in den Bulli gesetzt. Die Tür war offen, weil sonst wären wir alle erstickt.
Das stimmt.
Ausgegangen war alles von der Produktionsfirma, die Farm Rebellion letzten Endes dann umgesetzt hat. Die war auf Benedikt zugegangen mit der Idee, deren Arbeit und die Menschen dahinter dort mal einem Publikum zu zeigen.
Ja, und von da ging es dann immer weiter und irgendwann war die Fragestellung, naja, können wir nicht einen Erzählstrang haben, der durchgehend irgendwie dieses Thema und die Menschen erklärt und erzählt, und in dem ersten Entwurf sollten wir einen Teil, also eine Episode sein, und dann kam eben die Frage, ob wir uns das auch vorstellen können, wirklich über ein ganzes Jahr im Grunde genommen unsere Arbeit irgendwie begleiten zu lassen. Und da habe ich dann einige Zeit drüber nachgedacht und mich dann doch entschlossen, das zu tun.
Aber wie war das für euch? Also ich stelle mir das vor, so ein Gut zu betreiben, dieser Ansatz der Landwirtschaft, den ihr macht, ist unglaublich aufwendig. Du hast bei den Dreharbeiten ein kleines Kind gehabt, mittlerweile sind 2, dann auch noch von einem Filmteam begleitet zu werden. Wie habt ihr das miteinander kombiniert, die Arbeit und die Dreharbeiten?
Ja, also klar, da hast du natürlich vollkommen recht, und das war in der Tat eine Riesenherausforderung. Ich glaube, das Gute ist bei uns Menschen, wir machen immer Dinge, und weil wir nicht einschätzen können, was das alles bedeutet, ja, und im wahnsinnigen Sinne des Beispiels, ne? Auf der anderen Seite, wenn das bedeutet, dass wir sozusagen mehr Arbeit haben, dass wir die Komplikationen haben, ein Filmteam um uns herum zu haben, dann habe ich immer gesagt, im Verhältnis dessen, was wir eigentlich versuchen wollen, was wir erreichen wollen, ist das eigentlich ein kleiner Schmerz, eine kleine Leistung. Deswegen war für mich immer klar, klar, es wird hart und es wird anspruchsvoll, und es war es auch, gar keine Frage. Aber die Landnutzung ist das mit Abstand Wichtigste, was uns Menschen betrifft. Die Landnutzung ist überall auf der Welt immer die Lösung für Klimawandel, Biodiversität, Gesundheit, Entwicklung ländlicher Räume, Chancengleichung. Das ist Landnutzung, und das müssen die Menschen verstehen. Und das muss über Begeisterung stattfinden, über die Schönheit, über den Geschmack, über den Genuss, über die tollen Bilder. Und ein Format und eine Plattform, wie wir sie jetzt natürlich über Disney Plus zur Verfügung gestellt bekommen haben, die kann das eben transportieren und die kann Menschen begeistern und sie anziehen. Und deswegen war mir immer klar, dass den Schmerz, den wir sozusagen fühlen müssen, einfach dazugehört. Ja.
Du hast, bevor du diesen elterlichen Hof übernommen hast, noch was ganz anderes gemacht. Kommst aus dem Investmentbanking, hast dann aber irgendwann für dich festgestellt, das ist es nicht mehr. Was war das für ein Schritt für dich zu sagen, also von der Frankfurter Börse dann doch nach Brandenburg, den elterlichen Betrieb übernehmen mit allem, was da dranhängt?
Also ich tatsächlich bin ich eigentlich gar nicht sozusagen aus der Finanzwirtschaft dann hierher gekommen, sondern ich bin sozusagen von hier in die Finanzwirtschaft, um da sozusagen Erfahrungen zu sammeln, um dann wieder zurückzukommen. Das heißt, in meinem Herzen war ich immer, ich habe 2 ältere Schwestern und habe auch aufgrund der Tatsache die meiste Zeit meiner Jugend irgendwie draußen verbracht und im Wald rumgerannt und mit unseren Tieren gespielt und irgendwie Tiere großgezogen. Das heißt, die Landwirtschaft und Forstwirtschaft und Natur war immer mein Zuhause. Nur völlig zu Recht, als damals klar war, dass ich den Betrieb mal übernehmen sollte, da war ich so 22, und da war jetzt natürlich die Vorstellung, irgendwie Öko-Ackerbau in Ostbrandenburg zu machen, jetzt nicht etwas, was mich wahnsinnig irgendwie fasziniert hat, sondern ich habe gesagt, oh, ich will raus in die Welt und ich will irgendwas sehen und erreichen und machen und so, ne? Und habe aber dann eben nicht zuletzt auch durch die Finanzkrise gemerkt, boah, nee, das ist es eben doch nicht. Es macht mich halt nicht glücklich. Und abgesehen davon war ich jetzt auch nie besonders ein guter Banker. Naja, und dann natürlich hierher wieder zurückzukommen, war natürlich schon eine große Umstellung auch, weil du dich natürlich auch weiterentwickelt hast als Kind, und die Sorgen und die Nöte und die Ängste und die Herausforderungen jeden Tages einfach absolut real sind, und diese Verantwortung dann zu tragen, ist halt nicht so ganz ohne. Und ich muss auch sagen, meine Eltern haben ihr ganzes Leben extrem hart gearbeitet, haben dann die Möglichkeiten gehabt, das irgendwie aufzubauen, zurückzukaufen, und haben das dann mir sozusagen übertragen. Und ich meine, ich könnte einfach ja auch nicht mehr Glück haben, ne? So durch die Arbeit meiner Eltern, durch das Vertrauen meiner Eltern in mich, durch die Ausbildung, die ich haben konnte. So, deswegen irgendwie für mich ist es auch ein bisschen einfach meine Verantwortung, ehrlicherweise, das halt zu nutzen, um zu gucken, ja, gibt es denn Lösungen und können wir einen Beitrag dazu leisten und können wir irgendwie Dinge besser machen? Und ja, das ist das, was mich antreibt. Von daher versuche ich mich immer auf die positiven Dinge zu fokussieren und weniger über die tatsächlich natürlich da sein, denn Herausforderungen und Sorgen irgendwie zu sehr drauf zu schauen.
Im Gespräch mit dir merkt man extrem, wie wichtig hier das Thema ist. Wir haben nur diese eine Welt und wir machen sie gerade kaputt. Jetzt hast du diesen elterlichen Hof übernommen und hast vollkommen neue Impulse gesetzt, neue Ideen gehabt. Ich kann mir nur vorstellen, dass die Widerstände, auf die du gestoßen bist, gar nicht so sehr bei deinen Eltern, sondern so drumherum riesengroß gewesen sein müssen.
Ja, total. Also was heißt Widerstände? Ich glaube, solange man keinem was wegnehmen möchte oder jemandem im Weg steht, kriegt man zwar einen Feedback, ist aber nicht unbedingt einen Widerstand. Ich glaube, was ich halt damals sozusagen, als ich angefangen habe, so in dieser ganzen Phase 2017, 2018, total stark gemerkt habe, als ich sozusagen mit Themen kam wie irgendwie Agroforst oder ganzheitliches Weidemanagement, Kompostierung, was ja Dinge sind, die wir ja immer schon gemacht haben. Also das ist ja ganz, ganz altes Wissen, das haben wir ja nicht empfunden. Dass das insbesondere in so dem wirtschaftlichen, politischen Nutzungssystem einfach überhaupt gar keine Relevanz darstellt und auch gar keine Beachtung findet, weil es sich total abstrakt sozusagen anfühlt, dass etwas einen ökonomischen Mehrertrag haben kann, wenn man die Grundlagen der Natur als Wert sozusagen in die Produktionsphilosophie mit einbezieht. Und da muss ich sagen, das hat sich Gott sei Dank schon total stark verändert. Wir sprechen heute über Ökosystemleistung, wir sprechen heute von Inwertsetzung von Ökosystemleistungen und Kosten. Das heißt, wir sind da schon viel weiter, auch in der Politik, auch in der Wirtschaft mittlerweile angekommen. Das heißt, diese, ja, wie gesagt, nicht Widerstände, aber das Augenrunzeln der damaligen Zeit hat sich halt mittlerweile ganz stark verändert auf sozusagen ein großes Interesse für diese Themen, ne? Weil wir heute viel mehr irgendwie verstehen, dass irgendwie unsere ökologischen Grundlagen die Grundlagen unserer Zeit sind. Ohne die ökologischen Grundlagen, ohne einen gesunden Boden, sauberes Wasser, gute Luft, das ist heute nicht mehr vorhergesetzt, das gibt es, ist nicht mehr automatisch da. Wir müssen uns dafür einsetzen und wir müssen unsere wirtschaftlichen Systeme danach ausrichten, dass die Wirtschaft als System dem gesellschaftlichen, aber auch dem ökologischen Anspruch genügt und dazu beiträgt. Heute ist es noch zu häufig genau andersrum. Die Gesellschaft und das Ökosystem werden genutzt von der Wirtschaft, und zwar auf Kosten sozusagen der Gesellschaft und des Ökosystems. Also von daher bin ich da wahnsinnig hoffnungsvoll und freue mich total, wie viel einfach in den Bereichen auch passiert, wenn ich mir anschaue, wie viele Universitäten und auch Bundesinstituten wir mittlerweile hier die Forschung bei auf dem Hof sozusagen betreiben. Wie die Politik sich auch interessiert für die Themen, wie ernsthaft das sozusagen dort angekommen ist, muss ich sagen, ist die Tendenz auf jeden Fall schon mal richtig.
Jetzt haben wir aber auch schon in der Vergangenheit gelernt, dass es durchaus Politiker, Politikerinnen gibt, die sich dann gerne mal so auf ein Foto mit drauf schmuggeln, wo Greta Thunberg irgendwo steht, weil man sich dann mit diesen Themen gerne schmücken möchte. Welche Erfahrungen hast du in die Richtung gemacht? Also Akzeptanz, Zuspruch auf der einen Seite ja, aber irgendwer muss es ja auch bezahlen, finanzieren, anschieben, Gesetze schaffen, all das, was quasi hinten dran gehört, an das Gutfinden.
Ja, also könnte ich nicht sozusagen besser formulieren, ne? Das ist tatsächlich die Herausforderung, ne? Ich glaube, was man einfach wissen muss, die Landwirte und Landwirtinnen sind die immer alles eigentlich getan haben, was wir wollten, ne? Die Prämisse war immer, so viel zu produzieren und das so günstig wie möglich. Und gleichzeitig nehmen wir wahr, dass in dem gesellschaftlichen Diskurs ist immer so, ja, die Verbraucher könnten doch besser kaufen und die Landwirte könnten doch besser produzieren. Und da kann ganz viel stimmen oder auch falsch sein, ist auch völlig egal. Aber der Punkt ist, wir müssen an die großen systematischen Veränderungen dran, strukturell. Wie ist die Bildung in Bezug auf Landnutzung? Was bringen wir unseren Landwirten und Landwirtinnen bei? Wie ist die wissenschaftliche Ausrichtung? Wie kann sich der Kapitalmarkt daran irgendwie beteiligen, die Transformation der Ernährungssysteme hinzubekommen? Mit welchem Ziel entwickeln wir Technologie und mit welchen Parametern wir Technologie entwickeln? Wie muss die Politik auch die richtigen Rahmenbedingungen setzen? Und da ist es natürlich in der Tat so, dass wir heute schon viel, viel mehr wissen und auch gerne sehr viel mehr umsetzen wollen würden. Ich glaube, gerade die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Ämtern hier in der Region, aber auch insbesondere auch in Berlin, sind oft schon viel, viel weiter und würden gerne schon viel, viel mehr machen. Nur dass der politische Apparat ist natürlich ein ganz großer, schwerer Tanker. Es müssen Mehrheiten gefunden werden, insbesondere auf der EU-Ebene. Du musst Mitgliedstaaten sozusagen überzeugen von deinen eigenen Zielvorstellungen. Die haben unterschiedliche Entwicklungsstadien, also damit auch unterschiedliche Ziele. Das heißt, das ist schon ein unglaublich schwieriges Konstrukt, da irgendwie zu manövrieren. Und gleichzeitig haben wir halt keine Zeit und gleichzeitig brennt die Zeit davon. Und gleichzeitig müssen wir eigentlich heute fast alles ändern. Auf der anderen Seite können wir das natürlich auch gar nicht tun, weil die ganzen Menschen hängen ja daran. Also nicht nur die Landwirte und Landwirte, sondern auch viele andere. Das heißt, die Komplexität dessen ist natürlich einfach unglaublich groß. Und ich glaube, die Arbeit der Politiker und Politikerinnen ist auch echt mühsam. Also ich könnte es nicht, sagen wir es mal so, ja. Und von daher, ich glaube, es ist immer total einfach zu sagen, was alles nicht gut läuft und was man besser machen könnte. Ich versuche mich tatsächlich immer darauf zu fokussieren, zu sagen, was denn schon mal okay ist. So, ja? Das heißt, jetzt aus meinem eigenen Erfahrung gesprochen, wenn jetzt Cem Özdemir, der Bundesminister, hier zu uns kommt und ein Foto hier machen möchte und sich Zeit nimmt, hierher zu kommen, dann würde ich da keine Sekunde drüber nachdenken, dass ich das kritisch sehe, sondern würde ich nur drüber nachdenken, dass der hierher kommt und uns sieht und die Arbeit versteht und wertschätzt und das irgendwie gut findet. Und das ist doch der wichtige Impuls, dass es da was gibt, was cool ist, dass es da was gibt, was Menschen anzieht. Und dass er danach nicht direkt alles so umändern kann und die politische GAP wird so umgestellt, dass alle nur noch Agroforst, Kompostierung und ganzheitliches Weidemanagement machen, ist auch klar. Aber dafür sind die Lebensrealitäten der Menschen, die es betrifft, auch zu kompliziert, als dass eine Lösung dann allen helfen soll.
Du bist so eine Art Vorreiter in Deutschland damit. Ich stelle mir das unglaublich schwierig vor. Wie groß ist der Anteil deiner Zeit, die du wirklich auf dem Gut arbeitest? Und wie viel Lobbyarbeit musst du machen, damit ihr hier überhaupt arbeiten könnt, wie ihr arbeitet?
Also ich sag mal, Lobbyarbeit insofern mache ich eigentlich gar nicht.
Also Lobbyarbeit ist vielleicht der falsche Begriff, aber Bildungsarbeit, Aufklärungsarbeit.
Okay,
ja. Und so dieser bürokratische Apparat, der damit dranhängt.
Ja, das ist eine gute Frage. Das kann ich wahrscheinlich gar nicht so richtig gut beantworten. Also grundsätzlich habe ich mir immer früher vorgestellt, wenn ich hierher komme, dass ich dann irgendwie auch viel draußen sein kann und irgendwie draußen Bäume pflanze und mit den Tieren arbeite und sowas. Tatsächlich ist das relativ selten und ich sitze eigentlich auch die ganze Zeit am Schreibtisch, wobei die Kühe mache ich noch relativ häufig, da bin ich noch relativ eng involviert. Aber naja, ich mache das ja jetzt seit wirklich einigen Jahren und habe natürlich in der Zeit, da hatte ich aber noch keine Kinder, keine Familie. Ich habe sicherlich 4, 5, 6 Jahre meines Lebens geopfert in diese Vision. Das kann man schon so sagen. Ich habe wirklich tagelang nichts anderes gemacht, jede Nacht gearbeitet, jedes Wochenende. Also das war ja klar, das so, ne? Und ich glaube, das muss man immer machen am Anfang. Es ist wie wenn man so einen Eimer hat, der muss halt befüllt werden. Aber irgendwann, wenn du diese ganze Energie und da reinsteckst, irgendwann fängt der halt an zu kippen und dann fließt auch Sachen zurück. Und dieser Zeitpunkt ist Gott sei Dank schon auch vor einigen Jahren gekommen, weil wir einfach unglaubliche Leute haben, die hier vorbeikommen und mit anpacken, weil wir Unterstützerinnen gefunden haben, die uns unterstützen, weil Menschen irgendwie ja sehen, dass was passiert und irgendwie dabei sein wollen. So, das heißt irgendwie, ja, auf der einen Seite bin ich immer noch irgendwie auch operativ natürlich in den einzelnen Themen. Ich natürlich schon wissen muss und wissen will, wo wir stehen, in welchem Bezug, wie wir das auch sozusagen als die gesamte Vision sozusagen aufbauen mit der Gründung der Stiftung und den ganzen wissenschaftlichen Kooperationen. Also klar, es ist natürlich irgendwie viel parallel. Auf der anderen Seite muss ich mich auch ein bisschen versuchen, davon zu lösen, damit ich eigentlich, wie du es gerade beschrieben hast, noch mehr eigentlich auch draußen sein kann und erzählen kann und berichten kann und irgendwie ja versuchen kann, Menschen irgendwie zu gewinnen und zu überzeugen, dass das irgendwie sich lohnt, über Landwirtschaft mehr Gedanken zu machen.
Dein Vater taucht ja auch auf in Farm Rebellion. Er hat ein paar Auftritte, unter anderem auch einen bei dir im Büro, wo, ohne was zu spoilern, ein bisschen Tacheles geredet wird. Und da ist schon zu spüren, der Grand Seigneur hat durchaus Bedenken, was auch den finanziellen Erhaltungsaspekt des ganzen Hofes angeht. Also wie geht ihr mit dem Aspekt um, dass ihr hier auch ein wirklich großes Anwesen habt, das ja bei allem Modellbetrieb, der ihr vielleicht seid, ja auch Ertrag machen muss, damit der ganze Laden hier weiterlaufen kann?
Mhm. Ja, das ist natürlich eine ganz zentrale Frage und ist auch gar nicht so einfach, die so klar zu beantworten. Ne? Spielen halt verschiedene Faktoren rein. Also wir müssen sagen, also wir haben ja sozusagen eigentlich zwei Hauptbetriebe oder zwei hauptkommerzielle Teile des Betriebes. Das eine ist die Landwirtschaft und ein bisschen über unseren Online-Shop irgendwie das Verkaufen von Fleischboxen jetzt über die Kühe. Das andere ist die Forstwirtschaft. Und beide sind einfach schon seit immer ganz stark natürlich abhängig von den klimatischen Verhältnissen hier, sprich dem Boden und der Regen. Und in der Vergangenheit war es eben häufig so, dass der eine Betrieb mal besser war, der andere ein bisschen schlechter und dass sich das irgendwie auspendeln konnte. Aber mit diesen großen Stürmen, die 2017, 2018 kamen, war es auf einmal so, dass beide Betriebe das eben nicht mehr können. Und beide Betriebe Jahr für Jahr nur irgendwie schaffen, sozusagen sich zu erhalten. Und da geht es ja vielen Betrieben hier in der Region auch so. Und meine Verantwortung ist ja nicht, mein Betriebsergebnis in einem Jahr zu maximieren. Bringt mir überhaupt gar nichts. Meine Verantwortung ist, das, was meine Eltern mir übertragen haben, in die nächste Generation zu übertragen. Das heißt, ich schaue natürlich auf 25, 30, 35 Jahre. Das ist sozusagen ein wichtiger Aspekt, ne? Und da muss ich halt einfach sagen, wenn sich die Herausforderungen, die wir heute schon sehen, wenn die stärker werden, und die werden stärker, es wird nicht immer trockener oder immer feuchter, aber es wird immer unvorhersehbarer, das ist die Zukunft. Wenn das zunimmt, und wie gesagt, ich bin fest davon überzeugt, dass es so kommt, dann wird die, sagen wir mal, Unternehmensinfrastruktur und Philosophie, die wir aktuell haben oder damals hatten, damit überhaupt gar nicht zurechtkommen. Weil auch wir sind Gefangene unserer Systeme. Wir sind abhängig von unterschiedlichsten Geschichten. Politik, Subventionen, beste Beispiele, aber natürlich auch viele andere Sachen. Zulieferer, Abnehmer etc. Marktpreise, ne, klar. Und aus der Überzeugung, dass die Herausforderungen der Zukunft eher zunehmen, ist die Überzeugung, dass das System, mit dem ich gerade bin, nicht das sein kann, mit dem ich gewappnet bin für die Zukunft. Was zum Beispiel mein Vater jetzt ganz anders sehen würde. Ne? Der guckt natürlich anders drauf. Das heißt, das ist sozusagen, hat wahrscheinlich ein bisschen einfach eine philosophische, strategische Fragestellung. Nichtsdestotrotz muss man natürlich über die einzelnen Methoden, die wir hier erforschen, eben von Kompostierung, unterschiedliche Agroforstsysteme, wie können wir die Tiere in den Ackerbau integrieren, diese Themen, ist eben genau das. Wir müssen halt zeigen, dass sie ökonomisch rentabel sind, und zwar ganz klassische Gewinn- und Verlustrechnung. Und diese Zahlen müssen wir auch als Planungszahlen zur Verfügung stellen können, dass ein Landwirt oder eine Landwirtin sagen kann, okay, ich habe hier Planzahlen, die kann ich nutzen, um das mal für mich selber durchzurechnen. Und wenn ich damit mehr verdiene als in der Investition in, keine Ahnung, in den Schweinestall, ja, dann mache ich vielleicht das Agroforstsystem. Das müssen wir haben, aber das haben wir nicht, weil einfach die Ausrichtung der Wissenschaft und der ganzen Produktionslogik war, produziert so viel und das so günstig wie möglich. Das hat heute dazu geführt, dass wir allein in Deutschland 90 Milliarden externe Kosten produzieren, also Biodiversitätsverlust, Bodenverlust etc. Also auch das ist sozusagen ein großer Punkt, und das versuchen wir eben über unsere Arbeit mit der Stiftung zu tun, dass wir sagen können, okay, über diese verschiedenen Methoden der regenerativen Landwirtschaft kann ich wirklich ökologischer, ökonomischer und auch sozial besser arbeiten. Aber gar keine Frage, und da kommt auch wieder sozusagen mein Vater rein, dass die Dinge brauchen halt Zeit, und es wird nicht von heute auf morgen gelingen, und wir werden natürlich auch Fehler machen und ein paar Sachen werden nicht funktionieren. Aber ich glaube, das Risiko ist es wert, und ich sage halt immer, wir können uns das nicht leisten, es nicht zu tun. Ob der Weg, wie der Weg bis dahin aussieht und ob der uns gelingt, ist natürlich spannend und müssen wir erstmal abwarten, aber dafür lohnt es sich auf jeden Fall zu kämpfen.
Das Ganze könnt ihr erstmal sehen ab dem 14. Juni, exklusiv auf Disney Plus, Farm Rebellion. Benedikt, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch im Podcast.
Danke, dass ihr da seid.
So, Zwischenfazit an dieser Stelle: Es geht. Und das ist das vielleicht Schönste an dieser Serie. Die zeigt halt kein Beispiel-Modellprojekt eines reinen Agrarversuchskaninchens, sondern diese Art von Landwirtschaft, sie geht, und sie geht auch grundsätzlich und sie geht auch weit verbreitet. Sie geht quasi überall. Sie ist halt nur abhängig von Verstehen, von Wollen und dann von Machen. Und natürlich ist sie auch abhängig davon, dass auch die Politik solch nachhaltige, ressourcenschonende Landwirtschaft unterstützt und subventioniert, weil ohne das geht es eben noch nicht. Haben wir auch gelernt. Gerade heute, wo Regen in vielen Regionen, übrigens auch bei uns, immer weniger wird, die Böden dadurch immer trockener und sandiger werden, Wälder abbrennen und. Ihr kennt die Folgen der Klimakatastrophe.
Das ist keine Vermutung, das weiß man. Zum Beispiel aus Kenia von der Stiftung Sauti Kuh von Auma Obama. Die machen das dort seit Jahren. Also in Farm Rebellion ist ja auch ein Mitarbeiter von Saudi Q in Altmartlitz mit dabei, der deren Erkenntnisse dort teilt. Und auch Uma Obama ist in einer Folge zu Gast. Du hast jetzt aber nicht da mit ihr gesprochen.
Nee, das ging nicht. Als wir da waren, war sie halt nicht da. Deswegen haben wir gezoomt. Ich in Berlin, sie gerade in Köln. Und wer das bisher nicht wusste, die Schwester von Barack Obama spricht fließend Deutsch.
Ich habe hier studiert, meinen Magister gemacht, promoviert und habe dann noch zusätzlich in Berlin die Filmschule besucht, die FFB.
Jetzt sehen wir sie in Farm Rebellion in erster Linie im Zusammenhang mit Saudi Q, einem Projekt, mit dem sich Benedikt auch sehr beschäftigt hat für seinen eigenen Hof in Brandenburg. Können Sie uns nochmal kurz erzählen, wie Sie beide zusammengefunden haben?
Also Saudi Q ist eigentlich eine Stiftung, den ich gegründet habe 2010 in Kenia. Wir sind auch in Deutschland registriert seit 2011. Und wir arbeiten mit Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 4 und 25. Und es geht darum, dass diese jungen Leute, die sind junge Leute auf dem Land. Aber im Grunde geht es darum, dass junge Leute, die den Eindruck oder das Gefühl haben, dass sie nichts machen können, die können ihr Leben nicht mitbestimmen, lernen, dass sie es tun können. Wir fangen sehr früh an mit der Persönlichkeitsentwicklung. Wir arbeiten an der Bildung und Weiterbildung, dass sie in die Schule gehen, dass sie die Schule zu schätzen wissen, dass sie wissen, dass sie nicht nur diese White-Collar-Jobs haben müssen, sondern sie können auch als Bauer arbeiten, die können auch als Handwerker arbeiten. Das alles gilt und die können ihr Leben sehr gut bestreiten damit. Wir arbeiten auch mit den Eltern von den Kindern, wo wir denen beibringen, wie sie das Land bebauen, alles bio, dass die erstmal Essen auf den Tisch tun sollen und müssen. Und danach können die damit Geld verdienen, mit dem, was sie vom Land erzeugen. Wir arbeiten mit denen, dass die lernen, auch mit Finanzen umzugehen, dass, wenn die Geld verdienen, dass die das Geld auch richtig anlegen und richtig benutzen, damit die Familie, die Kinder nicht zu kurz kommen. Und als letztes haben wir eine vierte Säule, wo wir Orte schaffen, sichere Orte schaffen für Kinder, Jugendlichen und ihre Eltern, wo die ihr Potenzial ausleben können, wo die alles, was wir in diese anderen drei Säulen machen, machen können. Wir machen sehr viel Sport mit den Kindern, wir haben Sportplätze. Die können ausleben, austoben, sich entdecken, ihre Stimme finden, weil die Stiftung heißt ja Saudi Q, starke Stimmen. Und dadurch dann die Verantwortung für ihr Leben übernehmen. Auch mit 4 Jahren, dass die Verantwortung haben und sich nicht beschweren können und sagen können, oh, ich bin nichts geworden, weil irgendjemand was nicht gemacht hat für mich. Armut ist keine Entschuldigung. Es gibt immer Möglichkeiten, was zu tun mit deinem Leben. Und es ist keine Entschuldigung zu sagen, ich bin arm und andere müssen sich um mich kümmern. Man kann nicht Opfer sein. Man darf nicht Opfer sein. Und das ist wirklich Ziel unserer Arbeit. Und da wir auf dem Land arbeiten, ist für uns Landwirtschaft sehr, sehr wichtig. Und es ist nicht nur wichtig deswegen, es ist wichtig, weil jeder Mensch auf der Erde essen muss. Und wir wollen, dass die Leute gesund essen. Deswegen müssen wir uns um unsere Erde kümmern. Und das ist ein Teil unserer Botschaft und unserer Arbeit bei Saudi Q.
Was würden Sie denn sagen, müssen wir heute tun, damit wir morgen noch was zu essen haben?
Wir müssen weniger konsumieren. Wir müssen wirklich weniger konsumieren und nicht darauf bestehen, dass wir einen Wohlstand haben, das basierter ist, auf mehr und mehr konsumieren, damit ich zeigen kann, dass ich wer bin, dass ich was habe. Dieses Drang nach so viel konsumieren zwingt oder die Wirtschaft genießt es, dass man mehr produziert. Und wenn man so viel produziert, wenn man jetzt an Bio denkt, wenn man hingeht zu den Großbauern und sagt, wir müssen Bio anbauen, dann sagen die, nee, könnte niemals gehen, da würden wir nie genug haben für alle Menschen. Das ist sozusagen ein Grund, eine Entschuldigung, nicht anders anzubauen. Aber eigentlich könnten wir alle bioernährt werden.
Warum tun wir uns denn in der breiten Masse, vor allem auch in Europa, so schwer, das zu akzeptieren oder zu verstehen? Ist das wirklich diese Konsumgier? Ist das Arroganz? Ist das Dummheit im Sinne von Unterinformiertheit? Oder glauben Sie, das wird sogar ganz speziell auch heute immer noch gesteuert, dass wir 400 Joghurts in jedem Supermarkt sehen wollen und dass diese Masse von allem wird uns einfach nach wie vor suggeriert, dass das für irgendwas gut wäre?
Das ist interessant, dass Sie Joghurt als Beispiel benutzen, weil das benutze ich auch immer. Ich gehe so ungern einkaufen, weil ich immer gucke und sage, 20 verschiedene Joghurts und von den 20 oder 30 verschiedenen gibt es 10, die Erdbeerjoghurt sind. Das kann niemals Erdbeer sein. So viel Joghurt, Erdbeer gibt es nicht auf der Welt, dass wir all diese Erdbeerjoghurts haben. Also was haben wir in diese Becher drin? Aber für mich ist das Problem, und das ist es eben, man muss nur die Werbung ansehen. Was machen die Menschen am meisten? Sie sitzen vor dem Fernseher oder vor ihren Handys und so weiter. Und die Werbung sagt dir, das brauchst du, das brauchst du. Es ist, die Menschen sind überwältigt. Wir werden dressiert. Das ist ein bisschen so wie Pavlovs Hund. Wir werden dressiert, wir werden trainiert, dass wir das Gefühl haben, wenn wir das nicht haben, fehlt uns was. Und da muss der Mensch ganz bewusst dagegen kämpfen. Und deswegen arbeite ich mit Kindern und Jugendlichen.
Inwiefern kann das helfen, wenn man einen Bruder hat, der ein sehr beliebter amerikanischer Präsident gewesen ist und der auch natürlich heute immer noch eine Stimme hat, der man zuhört? Also ist er jemand, der das auch unterstützt, der es vorantreibt? Sind Sie da auch im Austausch miteinander?
Auf jeden Fall. Also er unterstützt, was ich mache. Ich unterstütze, was er macht. Wir machen sehr ähnliche Sachen. Er arbeitet auch mit Jugendlichen. Und von daher ist es wirklich so selbstverständlich, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Was für mich wichtig ist, und das will ich niemals verleugnen, die Tatsache, dass er Präsident war, hat geholfen. Es hat mir Türe aufgemacht. Es hat mir eine Plattform gegeben, eine Stimme zu haben, gehört zu werden, repräsentativ für alle anderen, die keine Stimme haben, die nicht gehört werden können. Und was wichtig dabei ist, dass es nicht nur dabei geblieben ist, dass ich jetzt die Schwester von Obama bin, sondern dass ich das weitergebracht habe, dass es um die Sache geht. Und ich muss das dann so verantwortungsvoll benutzen sozusagen, damit ich was bewirken kann. Und ich hoffe, dass ich das tue.
Ich finde es großartig, dass Sie machen, was Sie machen. Wünsche Ihnen da für die Zukunft wirklich alles Gute, dass Sie noch viel da bewirken können, viel weiter gute Arbeit bei SAUTQ und über welche Grenzen auch immer Sie es hinaustragen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch in eine Stunde Film, Frau Dr. Uma Obama. Dankeschön.
Danke vielmals für die Interesse. Tschüss.
Farm Rebellion auf Disney Plus, 6 Folgen sind es und ich glaube, die machen das so fies, dass es jede Woche eine Folge gibt. Also die erste ist jetzt online und dann könnt ihr jetzt 6 Wochen freuen oder warten und das Ganze gucken. Ist von uns auf jeden Fall eine große Empfehlung.
Definitiv.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Du bist...
Ja. Ich bin Batman.
Das ist ein Gänsehautmoment und auch schon gewesen für viele im Trailer schon zu The Flash. Ich habe wirklich überlegt, ob wir das überhaupt jetzt nochmal auch in der Podcast-Folge hier sagen sollen oder nicht. Gehe aber davon aus, dass viele von euch den Trailer gesehen haben. So formuliere ich es. Viele von euch den Trailer gesehen haben und wissen, welche berühmte Persönlichkeit hier als Batman zu sehen ist. Dieser Gänsehautmoment, der gerade gehörte, der angesprochene. Viel ist rumgerätselt worden über diesen Auftritt, weil auch noch ein weiterer Schauspieler als Batman in diesem Film zu sehen ist. Und es ist erstaunlicherweise nicht Robert Pattinson, sondern jemand anderes. Und die Verwirrung bei uns aber schon auch noch da gewesen ist.
Verwirrung, aber auch Gänsehaut. Nicht nur beim Trailer gucken, sondern vor allem auch beim Film gucken. Ab Donnerstag ist The Flash. Ab Donnerstag ist...
Komm noch mal rein.
Palim palim. Ab Donnerstag ist The Flash im Kino. Und um ehrlich zu sein, hat DC sich ja nicht wirklich mit Ruhm bekleckert in der letzten Zeit.
So Black Adam war doch super.
Ja, total super. Schade. Naja, reden wir nicht drüber. Also meine Angst vor dem Film war groß.
Ja.
Wurde ein bisschen genommen, als vor ein paar Wochen erste Kritiken zum Film reinkamen, von ersten Vorführungen. Und was soll ich sagen? Ach, lass mir noch mal kurz den Film sprechen.
Larry, was machst du da? Unsere Kinder werden das sehen wollen.
Es ist eine Superhelden-Comic-Verfilmung wie aus dem Superhelden-Comic-Verfilmungslehrbuch. Es ist ein Meisterwerk. Das hast du, Anna, auch vor 2 Wochen schon bei Spider-Man Across the Spider-Verse gesagt. Ich sage das heute über diesen Film The Flash und thematisch sind diese beiden Filme sogar auch noch relativ nah beieinander.
Ohne zu viel zu verraten.
Sag mir eins. Du kannst überall hin. In andere Zeiten. Ein anderes Universum. Warum willst du bleiben, um dieses zu retten? Weil in diesem meine Mom am Leben ist.
Ich will sie nicht nochmal verlieren.
Wir versuchen, das wirklich möglichst spoilerfrei über die Bühne zu bringen, ja. Weil ich glaube, es ist mal wieder so ein Film, wo der Überraschungsmoment einfach der beste ist. Wenig über die Story sagen, nur so viel. Also, ne, da sind wir auch bei Spider-Man, Dilemma von Superhelden, den Tod der Eltern zu überwinden. Bei The Flash ist es der Tod der Mutter, zumal sein Vater im Knast sitzt, weil er sie eben erstochen haben soll, was Barry, aka The Flash, allerdings nicht glaubt. Und deswegen in die Vergangenheit reisen will, um den Tod zu verhindern. Das könnte in die Hose gehen, das wissen nicht nur wir, das weiß auch sein guter Kumpel Batman.
Also nehmen wir mal an, dass es für dich tatsächlich möglich ist, schneller als Lichtgeschwindigkeit zu laufen und in die Vergangenheit zu reisen. Das wäre immer noch völlig verantwortungslos.
Ich wusste, dass du das sagst.
Ja, dann Barry, wenn du in die Vergangenheit reist, deinen Eltern begegnest oder auch dir selbst und du nur auf den falschen Grashalm trittst, kannst du unmöglich die Konsequenzen voraussehen.
Ich weiß, der Schmetterlingseffekt, richtig?
Ja.
Verstehe ich. Aber Bruce, ich kann Dinge in Ordnung bringen.
Du könntest auch alles zerstören.
Und wie wir alle mittlerweile gelernt haben, auf Batman sollte man hören. Macht er aber halt nicht. Und ab da wird es einfach nur noch fantastisch, großartig, universell spannend und umspannend. Ich bin wirklich hin und weg. Ich bin raus aus dem Film und habe sofort dir geschrieben.
Ja.
Du hattest den ja schon vor mir gesehen, ein paar Tage. Ich bin raus und habe sofort der Frau Wollner einen Text geschrieben und darin stand, The Flash ist nicht nur der beste DC-Film aller Zeiten, es ist nicht nur der beste Superheldenfilm aller Zeiten, es ist einer der besten Filme, die ich jemals gesehen habe.
Ich atme ein und ich atme wieder aus.
Ja.
So weit würde ich nicht gehen. Also ich teile deine Euphorie. Ich würde ihm auch auf einer Skala von 1 bis 5 eine Stunde Films 5 geben. Weil ich einfach, also da, für das, was DC hier wirklich abliefert, was Regisseur Andy Muschietti abliefert, der es ja auch aus der Versenkung wieder entstaubt hat, was auch Ezra Miller macht. Also Ezra Miller, der ja wirklich ein umstrittener Flash ist. Es hat keine Presse dazu gegeben, weil er einfach in Amerika, ich glaube, sogar angeklagt ist, wegen sexueller Belästigung und anderen Vorfällen. Aber der spielt hier in dieser Doppelrolle, weil er so ein bisschen zurück in die Zukunft-Style, das dürfen wir, glaube ich, noch sagen, weil man das auch im Trailer sieht. Er trifft natürlich auch sein Vergangenheits-Ich und hat eigentlich dann auf einmal, gibt es zwei Flashs, beziehungsweise zwei Barrys und sie werden dann auch irgendwann wieder zu zwei Flashs, aber wie er hier
Vergangenheitsflash, der mich übrigens total an den jungen Ted Mosby erinnert hat.
Stimmt,
weißt du,
so ein bisschen,
wenn die immer zurückgehen in der Zeit, wo Ted und Marshall in How I Met Your Mother, wo Ted und Marshall noch an der Uni waren, so wie Ted damals ausgesehen hat, genauso sieht Vergangenheits-Barry aus.
Aber mit großartigen Witzen, also großartige Dialogzeilen zwischen den beiden und dann auch so dieses Leben in einer alternativen Realität oder in einem Parallel-Multiversum, wo einfach Dinge anders sind, als wir sie kennen. Also das fängt bei der Besetzung von Zurück in die Zukunft an. Also dieser kleine Grashalm, über den man stolpern könnte, der alles verändert. Ich sage jetzt, ich zitiere hier nur Batman, ja, also ich zitiere. Dann dieser ganze Ritt durch die DC-Filmgeschichte. Wer da alles wo, wann, wie auftaucht. Was das Ganze mit Spaghettis zu tun hat. Ne? Also geht da einfach rein, entdeckt es selber. Ich habe am Anfang schon Tränen in den Augen gehabt, als mittelalte werdende Mutter, weil auch diese Szene ist im Trailer, das darf ich kurz erwähnen. Am Anfang fallen wirklich Säuglinge vom Himmel. Ja. Und ich nur so dachte, ey, wenn das jetzt hier schon irgendwie, wenn das moralische Dilemma von ihm wird, dass er sie nicht auffangen kann, dann bin ich aber sowas von raus. Aber mit wie viel Humor, mit wie vielen Schokoriegeln und Mikrowellen hier Leben gerettet werden. Das ist ganz, ganz große Kunst. Am Ende, die Action wurde mir so ein bisschen austauschbar. Da haben es dann eher die Charaktere, die auftauchen, wieder wettgemacht, weil ich das wirklich einen unglaublich tollen Ansatz fand. Ich habe den Film, und auch das kann ich ohne Spoiler sagen, ich habe den Film bei so einem Fanscreening gesehen, weil ich ihn vor dir gucken musste, weil ich dir was voraus haben wollte. Ich konnte einfach nicht zur Pressevorführung. Und dieses Fanscreening, die letzte Szene, ja, also es gab sehr viele Lacher, es gab auch sehr viel Applaus, aber in der letzten Szene, ich meine nicht die Abspannszene, gab es gefühlt Standing Ovations.
Ja, absolut. Zu Recht, meiner Ansicht nach. Unter anderem deshalb, weil DC lange gebraucht, aber jetzt endlich verstanden hat, dass du Superheldenfilme nicht mit so einem Bierernst machen kannst, wie sie es über viele Jahre versucht haben. Zuletzt sind sie damit eben mit Black Adam krachend gescheitert, voll auf die Fresse gefallen. Hier endlich hast du diesen Comicbuch-Humor, der so wichtig ist, mit drin, obwohl die Story ein durchaus trauriges Thema transportiert, einen traurigen Background hat. Dieser Spagat ist wahnsinnig gut gelungen. Über die Cameos, die wir nicht weiter ausführen, ist im Netz auch schon genug zu lesen gewesen. Vielleicht wisst ihr es vielleicht nicht. Wenn nicht, umso schöner für euch, wenn ihr ab Donnerstag reingeht. Das ist natürlich auch toll gelungen, die Leute dafür zu kriegen. Das war ja auch von vornherein nicht klar. Ist vielleicht dann auch ein bisschen Glücksgriff gewesen. Oder sehr teuer, je nachdem. Aber was hier endlich mal geschafft worden ist, ist nämlich ein Umgang mit diesem aktuell vorherrschenden Comic-Verfilmungsthema Multiversum, den ich nachvollziehbar finde. Es gibt einen guten Grund für die Multiversen und nicht nur den Marvel oft, meiner Ansicht nach, dafür missbraucht hat, einfach nur um Timelines zu verändern, damit man Dinge, die man schon mal beschlossen hatte, plötzlich wieder aufweichen konnte, einfach nur um weitere Franchises zu drehen. Hier hat das Multiversum einen ähnlich sinnvollen Hintergrund wie in Everything Everywhere All at Once. Das hat mir gut gefallen.
Oder bei Spider-Man.
Oder auch bei Spider-Man, genau. Also die Umsetzung ist auch nochmal eine andere. Ich hatte nicht das Gefühl, ich sehe zum fünften Mal schon wieder dasselbe. Nee. Das haben sie wahnsinnig toll hingekriegt. Und vor allem, und das ist hoffentlich kein Spoiler, oder den nehmt es nicht so wahr, aber für mich war es so ein Augenöffner, zu verstehen, dass das eigentliche Multiversum, was es seit mittlerweile über 100 Jahren gibt, seit den Gebrüdern Lumière, das eigentliche Multiversum, das wir alle kennen, ist eben das Kino. Also ich bin völlig beseelt aus diesem Film raus. Wenn ihr noch nicht allzu viel an Trailer-Material gesehen habt, dann lasst es bitte bleiben. Geht rein, erlebt ein Kinospektakel ab Donnerstag in The Flash. Von mir gibt's alle Daumen hoch, die ich hier bei uns im Büro finden kann.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Anna?
Tom?
Könntest du bitte kurz rausgehen und den Hund im Hof erschießen?
Ich dachte, du hast Rattengift ausgelegt.
Nee, habe ich nicht. Sowas würde ich nicht machen. Ich bin
ja, deswegen schickst du mich jetzt vor.
Nein, ich bin ja, wie du weißt, bin ich selbst Hundebesitzer, also sogar in Mehrzahl. Aber ganz im Ernst, also so Hunde, die dann nicht aufhören zu bellen, während wir hier versuchen, euch mit schönsten bunte Bilder-Informationen zu versorgen, das geht auch irgendwann an meine nervliche Leistungsgrenze.
Ey, aber Wahnsinns-Überleitung. Der Regisseur, über den wir reden wollen jetzt, der hat auch einen Hundefilm gemacht.
Isle of Dogs hieß der Hundefilm, ne, glaube ich. Und trotzdem sagst du, oder hast mir vorhin, bevor wir aufgezeichnet haben, gesagt, dass es immer noch Menschen gibt, die mit ihm, also diesem Macher, nichts anfangen können?
Ja, ich kann das auch nicht verstehen, nach die Royal Tenenbaums, nach die Tiefseetaucher, nach Grand Budapest Hotel oder The French Dispatch.
Und Moonrise Kingdom.
Moonrise Kingdom, mein persönlicher Liebling, glaube ich.
Ja.
Oder natürlich auch der fantastische Mr. Fox und Isle of Dogs, mein persönlicher Unliebling. Mhm. Aber ja.
Ja, selbst, um euch noch ein bisschen ranzuführen ans Thema, selbst KI-Trailer nur im Stile seiner Filme gehen zurzeit durch die Decke. Siehe eine Stunde Film von vor zwei Wochen, da haben wir darüber geredet. Und ab Donnerstag ist jetzt mal tatsächlich kein Fake-Wes Anderson-Film im Kino, sondern ein echter, und der heißt Asteroid City.
Ihr seid nicht hier.
Wir sind nicht da, das Auto ist explodiert. Komm und hol die Mädchen, ich bleib bei Woodrow.
Ich bin nicht Ihr Chauffeur, ich bin der Großvater. Wo seid ihr?
Asteroid City, Farm Route 6, Kilometer 120.
Es ist ein 11. Spielfilm. Ich habe extra nochmal nachgezählt. Und Wes Anderson schafft's wieder, auf seine unnachahmliche Art und Weise wirklich so eine durchdesignte Hommage ans amerikanische Science-Fiction-Kino der 50er Jahre zu machen. Diese titelgebende Stadt mitten in der Wüste, in the middle of nowhere, wird nämlich zum Schauplatz für ein theatrales Spektakel.
Nachwuchssterngucker und Raumkadetten. Jedes Jahr feiern wir den Asteroidentag. In Erinnerung an den 23. September 3007 vor Christus, als der Arid Plains Meteorit auf der Erde einschlug.
Ein Kongress für Nachwuchswissenschaftler zieht die unterschiedlichsten Menschen in die Wüste, bis es zu einer einigermaßen außergewöhnlichen, bis auch gewöhnungsbedürftigen Alien-Invasion kommt, die alle Pläne, die es jemals gegeben hat, natürlich über den Haufen wirft.
Wie lange dürfen Sie uns in Asteroid City festhalten, rechtlich meine ich? Tja, ich bin kein Anwalt, aber ich würde sagen, solange Sie wollen. Wir sollten eine einstweilige Verfügung anstrengen und erfolgreich durchfechten. 6 Monate bis ein Jahr. Und natürlich Zivilklage einreichen wegen des Verdienstausfalls.
Vielleicht sollten wir jetzt einfach rausspazieren. Bin nicht sicher, ob Sie uns aufhalten könnten, ohne jemanden umzubringen.
Interessanter Gedanke.
Nein.
Ich hab's nicht eilig. Ich mag die Wüste. Ich mag Aliens.
Die Frage im Anschluss ist, mögen wir Asteroid City?
Also ich mochte den Alien. Denn da steckt den Jeff Goldblum
hinter. Ja, wollte ich ganz sagen, nur deshalb.
Nur deshalb. Ich fand, der sah schon ganz süß aus. Es ist natürlich, ne, also machen wir uns nichts vor, bei Asteroid City, es steht ganz groß Wes Anderson drauf. Es ist auch in jeder Sekunde, in jeder Ecke, in jedem Detail.
In jedem Pixel.
In jedem Pixel ist Wes Anderson drin. Es ist durchdesignt, es ist bunt, es hat diese Colorfarben, es hat noch was von diesem Stil der 50er Jahre. Es hat die üblichen Stars, bis auf Bill Murray, der hatte wohl Covid kurz vor den Dreharbeiten und wurde durch Tom Hanks ersetzt. Aber wir haben Jason Schwartzman, wir haben Scarlett Johansson, die wir bisher nur gehört haben bei Wes Anderson, die jetzt aber auch mitmachen darf.
Edward Norton,
Adrian Brody, Margot Robbie taucht ganz kurz zumindest auch nur
Tilda
so als
Swinton.
Tilda Swinton. Also es sind die üblichen Verdächtigen in ihren üblich verdächtigen Rollen auch mehr oder weniger. Es ist sehr tableauartig, also wirklich dieses theatrale, bühnenhafte.
Theatrische.
Es gibt dann ja noch diese Rahmenhandlung eines Drehbuchautors oder eines Autors, der ein Stück schreibt.
Völlig überflüssig für mich.
Was auch für mich
also Schwarz-Weiß-Sequenzen, die ich nicht gebraucht hätte.
Ryan Cranston wollte halt irgendwas anmoderieren. ja. Egal. Es hat sich für mich von der Story her hat's ein bisschen zu sehr geplätschert.
Ja.
Dass ich so dachte, ich glaube, ich hätte lieber, das heißt, also ich fand den jetzt nicht schlimm, aber ich glaube, ich hätte lieber den KI-Trailer vom Film. Es hätte mir in dem Fall tatsächlich, glaube ich, einfach gereicht.
Höchstwahrscheinlich ist das so. Mir war es in diesem Fall jetzt auch zu viel Puppenhausoptik, also zu viel pastellfarbene Puppenhausoptik. Ihr wisst oder einige von euch werden wissen, dass Wes Anderson ganz viel auch mit diesen Miniatursets arbeitet, die er extra bauen lässt. Und hier hatte ich jetzt wirklich das Gefühl, dass der ganze Film nur noch in so aus Pappe ausgeschnittenen Kulissen gespielt wird, die von rechts nach links ins Bild geschoben werden. Teilweise passiert das ja auch, dass wirklich Kulissen ins Bild geschoben werden. Mir ist das ein bisschen zu viel geworden. Ich mochte schon The French Dispatch nicht so wahnsinnig gerne. Der war mir zu episodisch. Ich bin auch deutlich eher bei Wes Anderson-Filmen wie Tiefseetaucher, Royal Tenenbaums, Moonrise Kingdom oder auch Grand Budapest Hotel, wo es eine stringente, durchlaufende Geschichte gibt. Hier hat das Ganze natürlich einen Covid-Hintergrund auch noch. Das dürfen wir vielleicht nicht außer Acht lassen. Also auch dieses Eingeschlossensein in dieser Stadt, aus der keiner mehr rauskommt. Auch das ist natürlich eine Anspielung an die Pandemie gewesen. Es ist kein Must-See-Wes Anderson-Film für mich, leider.
Nee, ich hoffe einfach, der 12. wird besser.
Ja, das hoffen wir beide. Und damit lassen wir es auch tatsächlich bewenden für heute. Mehr muss dazu nicht gesagt werden. Die Anderson-Fans von euch werden sowieso reingehen, egal was wir sagen.
Ja, ich muss jetzt zum Schluss noch eine Entschuldigung nachreichen.
Was passiert?
Ich habe letzte Woche Chris Hemsworth versprochen, falls du dich erinnerst.
Wo ist er?
Ja, ich war krank. Ich hatte eine vereiterte Mandelentzündung, war gar nicht geil. Ich konnte auch nicht sprechen und dann habe ich Chris Hemsworth leider absagen müssen. Wollte ich nur an dieser Stelle, also nicht, dass ihr denkt, ich hätte ihn unterschlagen und jetzt zu Hause in den Schrank gesperrt. Habe ich nicht, mir ging es nicht gut.
Das ist nicht schlimm, wenn du uns dafür nächste Woche Jennifer Lawrence mitbringst.
Darüber können wir reden.
So, also Anna nächste Woche mit Jennifer Lawrence. Die hat nämlich eine Komödie gedreht, vor der ich, bevor ich sie gesehen habe, große Angst hatte und hinterher dachte, ach, so doll hat es gar nicht wehgetan.
Du machst mir Mut, ich sehe sie erst am Donnerstag.
So, außerdem reden wir wir reden überhaupt nicht mit Yannick Schümann. Was schreibst du denn dahin? Wir reden mit Jannis Niewöhner. Wir reden mit Jannis Niewöhner und Emilia Schüle.
Der Klassiker.
So, mit den zwei beiden über Elementals, neuer DreamWorks-Animationsfilm.
Pixar-Animationsfilm,
der in die Kinos kommt. Boah, es war 50-50. Ich dachte gerade, das ist kein Pixar-Film, oder?
Es ist heiß im Studio.
Ja, ist einigermaßen warm
ist
hier.
Ist auch für uns 7. Stunde.
Euch eine gute Zeit. Nutzt sie, macht keinen Quatsch, guckt auf keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache es flimmert.
Yannick Schümann.
DreamWorks. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.